96. Minute.
Herzlich willkommen zur 6. Folge von 96. Minute, dem wohl besten 96-Podcast, direkt nach dem Derby-Sieg gegen Eintracht Braunschweig. Ich sitze hier mit meinem Freund Henne und wir beide sind überglücklich und vor allem erleichtert. Ich zumindest.
Oh ja, da ist riesig viel abgefallen heute.
Kann ich nicht anders sagen. Also für mich war es so ein richtiges Kipppunktspiel. Gar nicht mal, weil es jetzt unbedingt auch das Derby war, sondern es war auch der 10. Spieltag. Es passte alles irgendwie so richtig zusammen. Ja, und es hat gekribbelt vorher. Vor Ort waren wir beide nicht, aber Hannes war am Start als unser Schlachtenbummler. Deswegen sitzt er heute nicht bei uns, weil wir direkt hier am Sonntag ein paar Stunden nach Abpfiff aufnehmen. Und ja, jetzt wollen wir mal reinhören, was Hannes so erlebt hat.
Männer, was soll ich sagen? Wir haben den Derby-Sieg gesehen und ich klopfe mir einmal kurz auf die Schulter. 3:0, wie vor 2 Wochen von mir predicted. Ich hatte es offensichtlich im Urin. Ein rundum gelungenes Spiel auf den Rängen wie auch auf dem Platz mit einer wunderschönen Choreografie zum Anfang, pyrotechnischer Untermalung, was auf jeden Fall die Mannschaft auch nochmal richtig nach vorne gebracht hat. Vom Gegner war eigentlich auf dem Platz als auch auf den Rängen nichts zu vernehmen. Da gingen nicht nur die 3 Punkte auf dem Platz an uns, sondern auch auf den Rängen. Mit der roten Karte in der 15. Minute war der Ofen bei denen komplett aus und wir haben das Zepter 90 Minuten in der Hand gehabt. Ein perfekter Derby-Sieg und jetzt fahren wir mit 3 Punkten nach Hause, begießen das Ganze noch und lassen es krachen. Ich freue mich auf euch, liebe Grüße an den Podcast-Tisch, ciao.
Und warum wir das Spiel gewonnen haben, darüber sprechen wir jetzt mal. Henne, wir haben zusammen geschaut, du hast ein bisschen intensiver geschaut, ich ein bisschen emotionaler. Du hast ja auch einen Job zu tun, deswegen hau mal raus. Warum haben wir sie geschlagen?
Ja, ich würde mal reingehen mit der Starting 11. Tietz hört uns ja und hat wieder unsere Prediction ernst genommen. Es kam tatsächlich schon einen Tag vorher über das Medium mit den 4 großen Buchstaben raus, dass 3 Veränderungen in der Startelf vorgenommen werden. Auch irgendwie unüblich, ne? Dass man das so einen Tag vorher so präzise droppt.
Nicht typisch Tietz zumindest, würde ich sagen. Vielleicht ist es gerade vorm Derby so ein Moment zu sagen, keine Ahnung, ich vertraue auf die Jungs und die Überraschung nicht so vorm Derby rauszuhauen. Vielleicht um so auch so ein bisschen dann so diese mediale Überraschung rauszunehmen.
Ja, schon krass. Also es wurde dann berichtet, dass Nawrocki reinkommt, was wir uns ja auch schon in der eine oder anderen Folge mal gewünscht beziehungsweise uns gefragt haben, was eigentlich mit dem ist.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall auf ihn gefreut.
Ja, genau. Und der kam für Blank, tatsächlich nicht für Tomiak. Wir haben bei Instagram so eine kleine Umfrage gestartet, wie unsere Community das so findet. Viele waren tatsächlich skeptisch, so eine Veränderung vorzunehmen vor so einem wichtigen Spiel. Einige haben auch sich gedacht, ja, dann doch lieber für Tomiak, wenn Nawrocki jetzt fit ist. Tietz hat es ganz spannend begründet, fand ich. Und zwar hat Nawrocki Derby-Erfahrung aus Glasgow.
Ja, das stimmt. Ich meine, es ist schon eine große Nummer, dieses Spiel. Glasgow gegen die Rangers. Aber in Deutschland hat er noch keine Erfahrung gemacht mit großen Derbys, oder?
Nee. Und was auch ganz interessant war, dass Tietz wirklich jetzt nochmal bestätigt hat, also das ist so ein Königstransfer. Mhm. Und wenn der fit ist, dann spielt er auch, weil der so gut ist.
Ja, ja, heute finde ich auch gezeigt, dass er wirklich richtig gut ist. Man hätte erwarten können, dass er sich vielleicht auch ein bisschen zurückhält, die einfachen Pässe spielt. Ist ein bisschen vielleicht letzter Mann in der Reihe ist, aber der ist auch mal auf der Linie ein bisschen nach vorne gegangen, hat auch mal so ein bisschen die Pässe durch die Schnittstellen gespielt. Das war schon echt ganz, ganz cool von ihm, dafür, dass es sein erstes Spiel war, dafür, dass es ein Derby war.
Ja, dann kam Chakrun für Rochelt rein, ne? Das, was ich seit Wochen schon fordere, auf links, dass Chakrun auf links spielt und da Rochelt ersetzt, kommen wir später noch drauf, ob das gefruchtet hat. Und Aseko kam wieder rein für Taibi. Was man vielleicht vorab jetzt noch zum zu den Spielern sagen kann. 100. 96 Spiel von unserem Capitano.
Enzo Leopold. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, von unserem Capitano und jetzt auch Capitano Derby-Held. Ne, hat die Mannschaft angeführt in diesem wichtigen Spiel. Ja, Glückwunsch zum 100. Spiel.
Und hat auch ein starkes Spiel gemacht, muss ich sagen.
Muss man wirklich
sehr,
sagen.
Sehr gut gefallen. Jetzt haben wir schon hier die Gewinnerelf gehört. Eine Sache würde ich dann gerne vorher, bevor wir ins Spiel gehen, noch sagen. Für mich absolut absoluter Sieg auf den Rängen von 96.
Ja, krass.
Also zumindest bei Sky ist nur 96 durchgekommen. Ganze Überspiel hinweg zwischendurch war mal kurz Pause angesagt. Es gab einen medizinischen Notfall bei uns im Block. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber ja, es war nur 96 zu hören.
Ja, tatsächlich auch nicht zum ersten Mal, ne, in dieser Saison. Wieder die besten Grüße an alle Schlachtenbummler, die für uns vor Ort waren. Richtig starke Leistung. Also nicht erst nach den Toren oder nach der roten Karte haben wir euch gehört, sondern eigentlich schon von Minute 1 an.
Von Minute 1, so ist es. Die Ansage nach dem Schalke-Spiel an die Mannschaft scheint gefruchtet zu haben aus der Kurve. Aber auch die Ansage in die Kurve scheint gefruchtet zu haben. Also ja, es haben alle Vollgas gegeben. Vielen Dank dafür.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Ich würde gerne, bevor wir jetzt ins Spiel reingehen, doch nochmal einmal kurz mit dir über die Derby-Woche sprechen. Mhm. Weil wir wurden so ein bisschen unruhig. Ich habe mit Hannes da viel drüber gesprochen. Also wir hatten ja jetzt kein Training, wo irgendwie die aktive Fanszene nochmal verdeutlicht hat, wie wichtig dieses Spiel ist, was wir ja mitbekommen haben, was Peine Ost ja gemacht hat. Wir haben die Pressekonferenz von Tietz geguckt, wo irgendwie kaum Medienvertreter saßen, wo Tietz ganz nüchtern über das Spiel geredet hat, als wäre das ein Spiel wie jedes andere auch. Mhm. Dann haben wir in den Kommentaren gesehen, dass die PK von Kackstadt ein himmelweiter Unterschied wäre. Dann haben wir da tatsächlich auch mal reingeguckt. Und das war auch wirklich so. Also da hat die PK gebrannt, bei uns halt gar nicht.
Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass uns die mentale Vorbereitung aufs Derby von der anderen Seite besser gefallen hat.
Ja.
Irgendwie.
Ja, und
so, also, aber das Ergebnis davon ist auch so ein bisschen, dass am Ende jetzt ein Braunschweiger Turmjak am Hals hing. So, ne? Also, wir haben ja vor dem Spiel auch ein bisschen gesprochen und gesagt, ja, Ruhe bewahren, darauf setzen, dass wir die bessere Mannschaft sind, haben wir eigentlich in den letzten Jahren immer versucht und wir haben jetzt auch heute wieder gesagt, kann man so machen, kann man so durchziehen, muss dann auch fruchten. Wenn es nicht fruchtet, dann hast du irgendwie was liegen gelassen. Hat jetzt heute gut geklappt, kann man sagen, und Braunschweig war vielleicht tatsächlich ein bisschen drüber.
Genau.
So, auf dem Feld tatsächlich überraschenderweise mehr als auf den Rängen. Da war Braunschweig gar nicht drüber. Aber ja, ne, also jetzt hat es gefruchtet am Ende des Tages und ich bin auch happy drüber, dass man so souverän angehen konnte und angegangen ist und dass die Fans da vielleicht auch dieses Mal ein bisschen mehr Ruhe reingegeben haben in dieses Derby. Ja, und es hat der Mannschaft ja offensichtlich geholfen.
Kann man jetzt im Nachhinein dann Gott sei Dank so sehen, ne? Du warst absolut, ja letzte Woche nicht vor Ort, als wir diese 0-3-Schmach zu Hause hatten, bist dann quasi aus dem Kurzurlaub wiedergekommen. Mhm. Hattest du die Woche das Gefühl, es war eher sowas, ja, so ein gesunder Fokus auf das Wesentliche, auf die Mannschaft, auf die Inhalte, oder war es auch ein Stück weit Verunsicherung, die damit reingespielt hat?
Also ich würde sagen, im Normalfall in den zurückliegenden Jahren wäre es viel lauter gewesen. Jetzt medial und auch innerhalb des Vereins nach so einem Spiel. Also es war, man könnte fast sagen, erschreckend ruhig, erstaunlich ruhig, irgendwas so in die Richtung, ne? Aber es war schon krass zu sehen, dass eigentlich wirklich, als hätten wir das Spiel knapp 1-0 gewonnen, ne? Also es fühlte sich jetzt für mich nicht so an, als wärst du da so in einer harten Verarbeitungsphase gerade, sondern eher so in dem Thema, gehört dazu, läuft dieses Spiel anders, hätten wir vielleicht einen Punkt geholt. So, ne? Also so fühlte sich das für mich ein bisschen an.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass bei dem Großteil der 96-Anhänger schon auch ein Vertrauen da ist auf diesen Ansatz, den Tietz halt verkörpert, ne? Auf dieses fußballerische Prinzip, was er uns jetzt hier einbläuen möchte.
Ich glaube, weil wir das auch alle wollen. Einfach.
Ja, genau.
Dafür gucken wir ja Fußball am Ende des Tages.
Ja.
Wir haben lange 96 geguckt, weil es 96 ist. Und jetzt gucken wir halt einfach wieder gerne Fußball währenddessen.
Ja, voll. Ja, dann gehen wir mal rein. Es war ja heute spannend nach Schalke. Wie tritt die Mannschaft auf? Ne? Also wir haben ganz genau in den ersten Minuten geguckt, wie sehen die ersten Zweikämpfe aus, wie sehen die ersten Pässe aus. Diese Grundtugenden, die ich in der letzten Folge auch angesprochen habe, dieses meinen ersten Zweikampf gewinne ich, meinen ersten Ball bringe ich an den Mann. Und da war 96 direkt da. Ne? Peine Ost hat so ein komisches Pressing gespielt, was nicht so ganz Pressing war, fand ich. Also ich fand es nicht so überzeugend wie von Schalke gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also
sie haben es genauso versucht, ja, meiner Meinung nach. Und deswegen, ja, waren wir auch besser vielleicht darauf vorbereitet. Sie können es halt nicht so gut.
Genau.
Das war ja auch ein bisschen die Hoffnung nach dem Schalke-Spiel in der Vorbereitung auf Braunschweig. Die werden das ähnlich angehen. Ja. Die wollen auch wenig Ballbesitz, ne? Also müssen wir nicht wieder alles aufzählen. Aber am Ende war die Hoffnung, sie können es halt nicht so gut wie Schalke gerade.
Genau, und sie können es auch einfach nicht. Also die sind wirklich schlecht.
Ja, gegen schwächere Mannschaften, ne, wird das klappen, so, ne? Aber jetzt hat es halt irgendwie nicht gefruchtet. Wir hatten ja kurz Sorge, als das Spiel unterbrochen war, nach der schönen Pyroshow bei uns aus dem Block, dass sie jetzt den Faden doch verlieren, so, weil wir erstmal dachten, okay, geil, die ersten 5 Minuten laufen ganz gut, dann wieder eine Pause drin, Braunschweig hätte sich rappeln können, aber passierte tatsächlich nicht.
Ja, ich muss sagen, da habe ich wieder gesagt, oh, wir sind jetzt so gut reingekommen. Die ersten 5 Minuten waren jetzt echt gut. Ja, haben einen guten Eindruck gemacht. Wir haben echt die ersten Pässe an den Mann gebracht. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen. Wir hatten schon eine Chance. Und wir waren wirklich da. Ne? Die Körpersprache sah gut aus, nicht überpaced, sondern einfach fokussiert und trotzdem, ja, sehr zweikampfstark schon. Und dann kam diese Pyropause, weil es ja eine ganz schöne Choreo gab. Ne? Wir haben das leider im Fernsehen gar nicht so gesehen, aber dann über Insta gesehen, mit dem Pyro-Rahmen und dann mit den schwarzen Folien, die hochgehalten wurden. Da habe ich dann so reingerufen, ey, das schadet uns doch jetzt wieder. Die sind jetzt gut reingekommen, mhm, und jetzt verlieren die wieder den Faden wegen äußerer Umstände. Nein, war nicht so.
Vielleicht auch mental drauf eingestellt.
Genau, ja.
Also ich habe Leopold gesehen vor dem Spiel, der wurde gefragt, ob er von Titz mal angesprochen wurde auf das Derby. Der hat dann an Balemann verwiesen, hat gesagt, nee, ich nicht, so, ne. Und Titz hat dann im Interview gesagt, dass ihm Balemann schon gesagt hat, dass auf jeden Fall eine Unterbrechung beim Derby eher die Regel ist, die Ausnahme ist, ne. Deswegen war das wahrscheinlich auch klar, dass das passieren wird.
Ja, dann hatten wir in der 16. Die erste wirklich richtig dicke Chance. Da steigt Tomiak bei einer Ecke schön hoch. Wir haben uns gefreut, dass Leopold mal die ersten Spieler da überflankt hat bei der Ecke. Ne, da sieht man, dass wir da auch mal gefährlich werden können.
Wir sind da groß genug für, um das,
genau, zu machen. Genau, ja. Und dann kommt noch ein Nachschuss von Chakrun. Also da haben sie schon gut auf das Tor gespielt. Ja, und jetzt müssen wir mal über Tomiak sprechen, weil ich habe ja in der letzten Folge auch schon, als Hannes von der Führungsstärke gesprochen hat, habe ich Tomiak auch schon mit in die Verlosung gebracht, obwohl ja viele irgendwie genervt auch sind von ihm und seiner Ausstrahlung. Und dann in alter Pfälzer Kaiserslautern-Manier provoziert er den Yadimchi so sehr, dass er ihn wirkt.
Also, ja, wirkt. Wenn man die Szene sieht, er hilft ihm quasi am Hals hoch. So schnell war der am Hals dran. Also es ist wirklich
kompletter Also da muss kompletter ja im Fallen Blackout. Irgendwas Mieses gelaufen sein.
Irgendwas Nettes hat er ihm zugerufen.
Ja. Ja.
Würde ich auch schätzen.
Ja, aber nehmen wir mit. Rote Karte in der 20. Minute. Mhm. Nehmen wir mit. Auch ein bisschen, Tomiak kniete dann an der Mittellinie und wir haben so gedacht, was ist denn da jetzt los und macht da jetzt irgendwie auch mehr draus? Da hast du eine kleine schöne, ein kleines Müller-Zitat gebracht von Thomas Müller an der Stelle.
Genau, ja. Ich habe nicht mehr nachgeguckt, ob er es wirklich genau so gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Interview mit ihm gesehen habe, als der vorher eingeführt wurde. Da hat er gesagt, also damals habe ich den Jungs in der Kabine gesagt, ihr müsst halt einfach mal einen Moment länger liegen bleiben jetzt. Bis sie drauf geguckt haben, bis der Schiedsrichter sagt, nein, ist es nicht.
Ja.
Ob Tomiak da Mäuschen gespielt hat, ich glaube es nicht. Ich glaube, der war nie im Dunstkreis einer Bayern-Kabine bislang in seiner Karriere, aber es ist ja auch Tatsache. So, ne? Also ich würde es als Spieler heutzutage leider auch nicht anders machen, weil wenn du wirklich was gemerkt hast und wenn du wirklich der Meinung bist, ne, wenn man dann nochmal drauf guckt, dann kommt da vielleicht was bei raus. Wir haben auch viel mehr rote Karten, wir sehen es ja. Dann muss man das vielleicht einfach ziehen. Es ist irgendwie immer ein bisschen peinlich und affig und keine Ahnung. Also Aber ja, was willst du machen? Ist so geworden.
Ja, und denk an letzte Woche gegen Schalke. Die haben so abgewichst asozial gespielt und das haben wir uns von unseren Jungs heute auch gewünscht. Und Tomia kann das. Ja. Da hat er uns zu dieser Überzahl dann verholfen, muss man sagen.
Du brauchst doch diese gewisse Arroganz einfach im Derby.
Ja, und ich muss dazu sagen, man hat dann wenig später eine große Aufnahme von ihm gesehen, wo man am Hals wirklich Würgespuren gesehen hat. Ne? Also der hat auch nicht das nur angedeutet, sondern der scheint wirklich ordentlich zugelangt haben. Ja, dann spielen wir plötzlich in Überzahl und in der 30. Minute habe ich mir aufgeschrieben, gibt es schon 4 gelbe Karten und eine rote Karte, 3 gelbe Karten für uns. Was echt für einen intensiven Beginn gesprochen hat.
Liest sich wie Derby.
Genau, liest sich wie Derby. Und in der 32. Minute kommt dann ein Blitzmoment von Mustafa Bundu. Mhm. Wir hatten vorher gesagt, ey, wo ist diese Spritzigkeit, wo ist diese Dynamik hin aus der Vorbereitung? Der ist ein Schatten seiner selbst und dann nimmt er sich ein Herz und umkurvt die Blau-Gelben da wie Hütchenstangen und spielt eine richtig geile, scharfe Bananenflanke in den gegnerischen Fünfer, wo Chellmann in Abdellaue-Manier auf dem Boden liegt und das Ding irgendwie reindrückt. Ehrlich gesagt, nicht so gut getroffen, ne? Also auch ein bisschen glücklich, war jetzt keine Mega-Abnahme, aber das Ding war drin.
Ja, es war einfach wirklich eine geile Szene und Schellmann ist dann ja auch zu Bunde durchgelaufen. Ne? Also der hat ja keinen Jubel angenommen, keinen Glückwunsch. Ne? Der ist erstmal zu Bunde durch und hat sich da bedankt. Also dieser Typ, wirklich Wahnsinn. Der hat schon Aktionen vorher in dem Spiel gehabt, wo du wieder gedacht hast, was ist mit dem Jungen los? Ne? Und ja, der hat so ein Selbstverständnis, dass er dann einfach mal so eine Aktion zieht. Andere Leute würden gar nicht auf die Idee kommen, sich zu sagen, ich marschiere jetzt einfach mal durch. Der macht es dann und das macht ihn dann auch so gefährlich, weil es irgendwie so unkonventionell ist, was da irgendwie auf unserer Rechtsaußen abläuft. Aber es ist, macht Bock. So, aber der Liebe ist halt auch ein bisschen kopflos. Die Nummer, absolut geil, muss ich sagen. Feiere ich sehr. Dafür haben wir ihn. So will ich ihn sehen. Und für Kelmer natürlich freut es mich auch sehr, ne, dass er jetzt mal aus dem Spiel heraus seine Szene hat als Startelf-Spieler.
Ja, top. Ja, ich freue mich auch sehr für Chellmann, gerade nach deiner 15-Tore-Prediction. Und ich bin dann schnell Richtung Fernseher gelaufen, hab gejubelt und du bist mir auf den Rücken gesprungen.
Ja.
Das stimmt. Alter haben wir nicht mehr. Ich hab kurz vor
Hexenschuss, ich auch, ey. Ist schon lange her, ey. Wirklich.
Also, du bist mir voll auf den Rücken gesprungen. Ich musste dich kurz halten, aber so stabil bin ich noch.
So stabil bist du noch und so stabil war das Tor auch.
Mal gucken, ob ich morgen früh aus dem Bett komme. Und in der 36. Minute legen wir nach. Şakrun diesmal, wieder ähnliches Muster, also wieder so eine Bananenflanke à la Europa League-Zeiten und Chellmann wieder ähnlich in Abdellaue-Manier wieder runtergegangen und das Ding irgendwie über die Linie gedrückt. Auch wieder nicht schön. Auch wieder etwas glücklich.
Ich weiß gar nicht, ob es nicht vielleicht sogar ein Abschluss von Şakrun war, der irgendwie ein bisschen abgefälscht wurde. Also auf jeden Fall schön in neuner Manier da stehen müssen, ihn dann da irgendwie noch reindrücken, das wollen wir sehen. Nicht ganz glücklich jetzt vom BTSV-Torwart, aber geschenkt.
Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass da so eine kleine Veränderung vorgenommen wurde in dem Sinne, als dass wir alle ja auch schon festgestellt haben, dass man Chellmann irgendwie mehr in das Spiel einbinden muss.
Klar.
Und dass wir wenig von außen Verwertbares für ihn liefern. Mhm. Ich glaube, das war tatsächlich ein Spielrezept heute.
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall deutlich besser geworden, ne? Weil entweder hast du ihn als Wandspieler, so, ne, wenn du so ein bisschen aus der eigenen Hälfte auch mal hoch rauskommen musst, aber wir wollten es ja jetzt wirklich, hat man auch gemerkt, mit flachen Bällen angehen und klar, dann ist er natürlich der Mann, der den einen Kontakt vielleicht auch nur braucht. Er ist nicht derjenige im Strafraum, der jetzt den Ball annimmt, weiterleitet und irgendwie dann noch hübsch zaubert, sondern einen Kontakt rein und ich hoffe, dass wir ihn in den nächsten Spielen auch öfter und gezielter nochmal weiter so anspielen, weil ich glaube, im Kopf würde es auch ganz gut klappen.
Ja, zur ersten Halbzeit muss man dann noch sagen, dass Bundu fast noch mit Gelb-Rot geflogen wäre. Ne? Ja, Idiot, also war kurz davor, 45 also, plus 2.
Wird auch nicht zu Unrecht gefordert von Backhaus dann in der PK danach. oder zumindest mal angesprochen. Ja, was soll das von Bundu? Ich verstehe es einfach nicht. Ne? Dann setzt er irgendwie den Kopf aus in dem Moment. Es ist auch so schade, weil natürlich hätte er dieses Spiel auch noch ein bisschen weiterspielen können. Yokota hat es dann irgendwie top übernommen, aber grundsätzlich kann der natürlich bis zur 60. Minute da auch irgendwie noch so ein bisschen Einfluss nehmen und dann nimmt er sich einfach selbst aus dem Spiel raus. So, ich meine, das wissen wir alle und zum Glück ist es so, dass Titz da sehr konsequent ist und dann auch die Leute rausholt, bevor wir da auch mit 10 Mann stehen, aber ja, I don't get it. Verstehe ich nicht, wie sowas passieren kann.
Genau, dann kommt Yokota also noch vor der Halbzeit für Bundu. Tietz hat glaube ich darauf spekuliert, dass er diese freie Wechselphase in der Halbzeit nutzen kann für Matsuda und Bundu, aber Bundu musste dann schon runter, weil ja, sonst wäre das Spiel eben vielleicht da nochmal gekippt. Und dann muss man sagen, zur Halbzeit haben wir sowohl auf den Rängen gewonnen als auch auf dem Platz. Ne? Wir sind in allen Werten besser, sogar im Bereich der Zweikampfführung. Also wir hatten auch deutlich mehr Fouls als Peine Ost, das, was davor die Woche eben überhaupt nicht gegeben war, was ich gefordert habe. Ne? Also die Intensität war da, die Ballaktionen waren da. Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, unsere Spielidee mit dieser Intensität zu koppeln.
Das, was wir in den letzten Jahren in Braunschweig gerade, wenn wir da gespielt haben, auch oft nicht hinbekommen haben.
Ja.
Also ich freue mich jetzt auch für die Mannschaft, dass sie es mal geschafft hat, dass es jetzt auch eine Mannschaft ist, die es seit mehreren Jahren das erste Mal wieder geschafft hat. Das gibt ja auch nochmal so ein bisschen Rückenwind, weil man einfach vielleicht auch weiß, dass diese Spiele nicht so easy zu spielen sind, auch nicht als Favorit. Und ja, ich glaube, das wird der Truppe sehr helfen. Ich habe es vorhin schon mal irgendwie gesagt, für mich war das ein Kipppunktspiel. Jetzt irgendwie entscheidend für den Rest der Hinrunde. Es sind jetzt noch 7 Spiele. Und ja, ich finde, wir sind das wirklich, wirklich gut und reif angegangen. Wir haben jetzt schon mehrfach die These verfolgt hier in unserem Podcast, dass wir der Meinung sind, dass wir im ersten Drittel jetzt diese Fehler alle machen können, aus diesen Fehlern lernen müssen. Und jetzt fahren wir nach Braunschweig und kommen da mit 3 Punkten, 3 Toren, 0 Gegentoren wieder. Ja, das heißt, diese Mannschaft ist wirklich fähig, sich weiterzuentwickeln und Fehler anzunehmen. Und da ist heute relativ wenig passiert.
Machst du schon ein Spielfazit nach der ersten Halbzeit?
Nein, ich mache noch kein Spielfazit so, ne, aber du hast ja so ein bisschen gefragt, ne, ja, in welche Richtung es geht. Ja, es hat mir einfach gefallen. Auch schon nach der ersten Halbzeit, weil ehrlicherweise war das Spiel dann auch gewonnen.
Ja, genau. Aber sie machen das dann auch reif, ne? Also das, was ich gerade über Bundu gesagt habe, galt auch für Matsuda. Matsuda bleibt dann in der Kabine zur Halbzeit, weil der eben auch schon gelb verwarnt war. Und dann kommt Udenne rein. Udenne scheint wirklich sich rangekämpft zu haben, ne? Also der macht körperlich, finde ich, einen sehr guten Eindruck. Vom Spirit her macht er einen guten Eindruck. Hat jetzt viele Einsätze bekommen, wo ich so dachte, okay, jetzt Udenne? Krass.
Ja, ich hätte vor der Saison und auch letzte gedacht, dass Gindorf eigentlich immer vor Udenne ist, aber das scheint sich ja irgendwie anders ergeben zu haben oder unter Titz anders zu laufen. Und ja, der eine wurde verliehen, performt übrigens sehr gut, ne? Also freuen wir uns weiterhin für ihn.
8 Tore in 9 Spielen, ja, Lars Gindorf, ne?
Ganz wild, ganz wild.
Und was ich auch gesehen habe, Doppelsturm mit Suleimani zusammen.
Ja, ja.
Ne? Zwei alte Bekannte.
Zwei alte Bekannte.
Bei Alemannia Aachen vorne am Wirbeln.
Am Wirbeln. Geil. Freut uns sehr, auf jeden Fall. Aber, ne, genau, Udenne kann auch mehrere Positionen bekleiden, ist offensichtlich jemand, auf den Titz Bock hat.
Und dann ähnlich wie letzte Woche gegen Schalke, wo es der Elfmeter war, den wir leider nicht bekommen haben, drückt Hannover direkt wieder und in der 46. Minute macht Chelman dann das Abseitstor, den er dann auch gut macht, ne, wo er so ein bisschen aufdreht und in die lange Ecke schiebt. Geiles Tor.
Wäre ein geiles Tor gewesen, genau. Und ich glaube, das erste Tor für 96 war fast genauso. Da hat er sich auch so schön aufgedreht, den dann noch rumgezogen. Ja, etwas später gab es ja auch nochmal so eine Szene. Da hat er sich auch so aufgedreht und nicht so viel Druck hinterbekommen. Aber ja, war eigentlich ein schönes Ding. Auch schön rausgespielt.
Und es zeigt doch, wir haben ja gegen eine Mannschaft gespielt, die sich dann sehr tief stellen musste, weil sie in Unterzahl gespielt haben. Ne? Etwas, was wir auch in Gleichzahl häufiger gegen uns sehen werden, dass die Mannschaften sich reinstellen gegen uns. Und es zeigt, wir können einen Chelman freispielen. Wir, ja, können den anspielen von außen. Ne? Und der ist durchaus ein Abnehmer.
Es geht aber auch vor allem um seine Nebenspieler. Ne? Er braucht schon die Leute, die, genau, den Ball in den Strafraum bringen.
Ja, und dann spielt 96 das reif. Also ich habe dann immer mal wieder auch zu dir gesagt, hey, jetzt dranbleiben, Intensität weiter hochhalten, jetzt nicht irgendwie denken, das ist ein Selbstläufer, nur weil man in Überzahl 2-0 führt. Ne? Wenn du da den Anschlusstreffer kriegst, wird das Stadion nochmal laut.
Wird's heiß.
Er wechselt dann in der 58. Minute Nawrocki aus. Mhm. Wahrscheinlich, weil er sich gesagt hat,
16 Minuten reichen.
Reicht erstmal, ne? Bringt dann Hendry Blank, was ich auch ein schönes Zeichen finde, dass der auch ein bisschen Derby-Luft schnuppern konnte. Mhm. Ne? Hat uns ja tatsächlich auch nicht so schlecht gefallen die letzten Wochen. Und er bringt Rogo für Aseko.
Ja.
Nicht Taibi, sondern Rogo.
Ja, Rogo vielleicht auch wegen der Mentalität. So, ne? Also Taibi, wissen wir jetzt beide, wissen wir alle, ist mit dem Kopf vielleicht noch nicht so zu 100% da, ist noch nicht so ganz in der Zufriedenheit und so drin, braucht er wahrscheinlich unseren Rogo, hast du auch gesehen, galliger Typ, so, ne, richtig Bock auf die Zweikämpfe, so, ne, richtig Bock auch schön Fußball nochmal zu spielen, so ein bisschen zu zocken und befreit einfach, so, ne, als junger Spieler in der zweiten Reihe, kommt dann in so ein Spiel rein und kann daran, ne, hat ja auch in Dortmund gelernt, was ein Derby ist, hat er ja lange gespielt und ja, also hat mir gefallen der Wechsel.
Guter Junge. Voll,
guter Junge.
Macht einen guten Eindruck. In der 60. Minute fällt dann das 3-0. Chakrun legt, setzt sich wieder gut durch. Können wir, glaube ich, an der Stelle auch echt mal sagen, was für ein geiler Auftritt von Chakrun. Ne? Ja. Von Anfang an mutig gewesen, das, was ich immer schon anspreche, dieses, der kriegt einen Ball und versucht dynamisch diesen Ball gefährlich zu machen. Das geht auch mal schief, aber er probiert es, er ist unglaublich schwer zu verteidigen,
ja.
Er ist unglaublich gut im Zweikampf, auch defensiv, also holt sich oft Bälle zurück, die schon weg waren.
Also da hat er klare Vorteile zu Rochelt, ja. Muss man sagen, nach vorne. Ja, sind es andere Spielertypen. Nach hinten ganz klar Chakrun mit besseren Werten.
Ja. Und dann legt er oder spielt der Udenne frei. Udenne macht eine schöne Flanke. Yokota nimmt ab und der hat sich gefreut. Der hat sich wahnsinnig gefreut über sein erstes Tor. Ne?
Der hat sich sehr gefreut. Auch wunderschön aus der Luft genommen, den Ball. Keine Chance für den Torwart. Also das war ein sehr schönes und auch ein sehr verdientes 3-0. In dem Moment.
Aber auch schlecht verteidigt, muss man echt sagen. Ey, also, dass das möglich ist in Unterzahl, dass da hinten einer so frei steht, schon krass.
Ja gut, am Ende sind wir aber auch super viel angelaufen, ne? Haben das sehr oft versucht und irgendwann rutscht halt das Ding mal durch. Ist, glaube ich, einfach so. Setzt man ja auch als Favorit drauf, ehrlich gesagt.
Ja, und dann muss man sagen, dass das Spiel durch war. Rochelt kam dann tatsächlich in der 72. noch für Chakrun. Auch da sicherlich wieder menschlich einfach vom Trainer ein gutes Zeichen, ihm da trotzdem noch die Minuten zu geben.
Ja.
Und es gab dann noch so ein paar hitzige Momente. In der 65. Teilt Köhler ordentlich gegen Chakrun aus mit Ellenbogen gegen den Kopf.
Eigentlich hatte schon gelb ja auch.
Hatte schon gelb und hätte man sogar fast über rot nachdenken können. Also es war wirklich gesundheitsgefährdend.
So, ne? Aber mindestens mal gelb, also eigentlich einen neuen Braunschweig ab der 65.
Ja, naja. Aber der Schiedsrichter sagt eben, komm, 3-0, muss ich jetzt hier nicht noch eine knifflige Entscheidung treffen. In der 75. Minute hat mir dann sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da saved Gita mit einer Grätsche. Wehrt die Flanke von links ab und feiert sich
richtig, ist auch sehr lange dran geblieben an seinen Gegenspielern, ne, glaube ich, also von der Außen kommt, hat er wirklich jede Bewegung mitgemacht und am Ende hat er sich das Ding geholt, zu einer Ecke geklärt, hat sich extrem gefeiert beim Stand von 3-0. Und
das geil, ist natürlich vor der blau-gelben Kurve, geil.
Die Mentalität wollen wir,
ja.
Da haben wir Bock drauf.
Mega, der Spirit, genau. Ja, dann gab es noch so eine, ehrlich gesagt, lustige Rangelei rund um Yokota, ne? Wo wir gar nicht so richtig gecheckt haben, was da Yokota abging, ne? Da eigentlich gemacht hat. Der Sky-Kommentator sagte immer nur, ja, das ist jetzt aber auch unsportlich von Yokota, der provoziert da und provoziert da. Dann gab es da nochmal so ein bisschen Rudelbildung und ein paar gelbe Karten. Aber alles in allem muss man sagen, sie haben es reif dann in der zweiten Halbzeit runtergespielt. Man hätte auch denken können, dass das mal so ein 4-0-5-0 gibt heute.
Ja, man träumt ja immer davon, dass man dieses eine Spiel gesehen hat, ne?
Genau,
ja,
aber
sagen, wo man noch Jahre drüber spricht.
Ich bin heute froh, dass wir unter Tietz so ein Spiel dann auch einfach mal runterspielen und nicht komplett aufmachen, ja, ne, sondern einfach sagen, gut, 3-0 reicht jetzt, wir bringen nochmal ein paar Spieler rein, wir lassen uns nicht provozieren. Ne, sie waren nicklig, sie waren gallig, aber sie haben sich nicht zu keinem Zeitpunkt irgendwie provozieren lassen, außer vielleicht Bundo da in der 45. Minute, das war etwas dumm, aber ja, ansonsten gewinnen wir dieses Spiel völlig verdient. Klar, die rote Karte hat da ja stark mit reingespielt, dass das auf unsere Seite gekippt ist. Mhm. Aber ich will trotzdem auch sagen, alle Werte, also die Werte der Ballaktionen sowieso, sind komplett auf unserer Seite. Das ist wieder statistisch unfassbar, wie weit wir da weg sind vom Gegner. Mhm. Und auch die Zweikampfwerte sprechen heute sehr für uns, ne? Also wir haben 9-17 Fouls. 17 Fouls machen wir. Fouls sind nicht immer unbedingt ein gutes Zeichen, aber nach der letzten Woche ist das für mich schon ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft gezeigt hat, wir sind bei den Ballaktionen hier King auf dem Platz, wir sind aber auch King in Sachen Intensität und Zweikampfführung. Und welchen Wert ich noch herausheben möchte, 58% der Luftzweikämpfe gewonnen. Ne? Da waren wir in den letzten Wochen auch nicht so gut. Das heißt, auch in der Luft geht heute das Spiel an uns. Ja, und da muss man einfach sagen, rote Karte, klar, aber nach den letzten Wochen, wo oft das Glück nicht auf unserer Seite war, haben wir uns das Glück heute einfach auch mal rattig erarbeitet.
So ist es. Ich finde, die Tore zeigen dann auch, gerade die von Schellmann, dass Glück dazugehört. Das war jetzt heute dabei. Vielleicht ist es auch einfach zurück, könnte man sagen, nach den letzten Wochen. Das wäre natürlich noch die schönste Situation. Aber genau, das gesagt, Titz hat 5-mal gewechselt, 16 Derby-Sieger können sich jetzt richtig feiern. Die Schlachtbummler können sich feiern, dass sie mit vor Ort waren. Wir feiern uns, dass wir Niedersachsenmeister sind für dieses Jahr. Geiler Verein, Mann, hat richtig Bock gemacht. Und ja, Jungs, der ganz große Druck ist jetzt raus. Das ganz große Hinrundenziel ist erreicht. Alles, was jetzt kommt, ist Plus und haut euch rein.
Gibt es für dich einen Spieler des Spiels, den du noch rausheben möchtest?
Ja, auf jeden Fall ist es Chagrun, muss ich sagen. Also du hast es schon gesagt, es ist Wahnsinn, wie der auch in die Gegenspieler reingeht mit dem Ball. Und selbst wenn er den Ball schon verloren hat, gibt er weiter so viel Druck rein, dass er ihn wiederkriegt. So, ne? Also ja, also wirklich ganz, ganz wunderbar, wie der da irgendwie so ein bisschen durch die Reihen und Schnittstellen geht und sich das einfach immer traut, soll auch unbedingt weitermachen. In der Form brauchen wir ihn weiter. Und ich würde mal sagen, können wir auch mal irgendwann so zur Winterpause als Hot Take, Hot Talk machen. Aber für den Typen könnte es schon sehr schnell in die Bundesliga gehen. Wenn es nicht mit uns ist, dann ist es so mit anderen. Ich habe mir Gedanken gemacht, Werder, HSV, Köln wären jetzt so meine Gäste, dass die da so relativ heiß auf so einen Typen sein könnten. Bislang hat Köln ja auf alle 96er gesetzt, die einfach nur gerade ausrennen können auf den Außen. Jetzt könnten sie sich mal einen holen, der auch Fußball spielen kann. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir mit ihm zusammen die erste Liga bestreiten, weil kranker Typ, kann sich noch so geil entwickeln und hat mir heute so Bock gemacht, war so frech, keine Ahnung, ne? Hat so aufs Derby geschissen am Ende des Tages und gesagt, ich spiele hier jetzt mein Spiel und das war einfach geil.
Hannes hat ja im letzten 96 Grad Führungsstärke gesucht und gefordert in unserer Mannschaft. Welche drei Spieler waren für dich heute, weil wir haben festgestellt am Spielverlauf und auch an den Daten, wir hatten heute Führungsstärke auf dem Platz. Mhm. Welche drei Spieler würdest du da hervorheben? Wer ist vorangegangen?
Leopold auf jeden Fall, für mich ganz vorne. Also top verteilt auch, ne, aber auch sehr präsent auf dem Platz. Schön in die Zweikämpfe reingegangen, sich dazwischen gestellt. Ich habe eine Szene vor Augen, wo Nawrocki mit der Schulter den Braunschweiger Stürmer wegblockt, während ein anderer Spieler, ich glaube Neubauer, auf der Außen versucht, den Ball zu kriegen und wegzuspielen. Also auch das ist für mich Führungsstärke, ne, so mehr zu machen, als sich um den Ball zu kümmern am Ende des Tages, ne, und das Spiel aufziehen, sondern das Spiel verstehen und da so ein bisschen auch mal so einen Raum jemandem nehmen, der da reinrennen könnte. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Und am Ende, ne, haben wir ja vorhin schon angesprochen, dass sich Gita dafür feiert, dass er so eine Szene irgendwie so abläuft und dann am Ende abgrätscht. Das gefällt mir auch. Also es ist Gita am Ende des Tages auch.
Ja, und ich würde Tomiak dann noch mit seiner rattigen Szene rund um die rote Karte halt hinzufügen. Mhm. Und der hat wirklich auch ein gutes Spiel gemacht, echt gut verteidigt. Das heißt, wir haben jetzt unsere drei da hinten genommen plus den Sechser. Das heißt, man merkt, wir haben heute wirklich defensiv auch dafür gesorgt, dass wir dann offensiv auch glänzen können.
Genau, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass eine Offensive nur dann glänzt, wenn sie richtig befreit sind. Und das müssen wir denen da vorne auch gönnen, dass sie einfach unbesorgt sind, weil da hinten einfach die Schränke stehen, die alle schon aufräumen irgendwie und die sich auch zur Not dann um die vorne kümmern, wenn es dann mal irgendwie hart auf hart kommt, ne, dann stehen die an ihrer Seite und ne, so muss es eigentlich sein. Die sollen da vorne befreit aufspielen mit viel, mit wenig Druck und das hat heute funktioniert.
Ja, hast du eine Szene des Spiels?
Ja, die rote Karte ist für mich klar Szene des Spiels, einfach weil es nicht nur eine rote Karte ist, sondern es ist eine absolut ekelhafte Szene so, ne? Bei manchen Dingen könnte man sagen, es kann passieren, aus dem Spiel heraus sowieso können viele Dinge passieren, die zu einer roten Karte führen, die man sich vielleicht gar nicht so forciert hat dann als Spieler, aber da weiß ich nicht, ey, super unangenehm an Hals packen, würgen, ne, das ist das, wenn man dann zu sehr motiviert ist und da vielleicht dann auch ein bisschen zu viel Gefühl von Hass drin ist in so einem Moment, in so einem Derby, wenn man so aufgeladen wird von den Fans und vielleicht auch vom Trainer, dann kann sowas passieren. So, dann würde ich sagen, lieber Ruhe bewahren.
Ja, ich möchte jetzt, um das Derby abzuschließen, vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass in der letzten Woche schlug das Pendel in die eine Richtung aus, sehr weit nach unten und die Zuschauer, die da in der 80. Minute letzte Woche das Stadion verlassen haben, die stehen wahrscheinlich jetzt gerade im Stadion und feiern die Derby-Helden. So schnell geht das in Hannover hin und her. Ich muss echt sagen, die Blau-Gelben, wir wissen ja, dass die Kacke sind. Das ist ja nichts Neues für uns, aber die waren wirklich auch schlecht.
Ja.
Plus die rote Karte, das heißt, wir sollten die Kirche auch im Dorf lassen. Ja, Derby-Sieg ist Derby-Sieg. Ja, das sind jetzt alles Derby-Helden und das ist ganz klar. Und wir sollen auch heute feiern, alles gut. Aber nächste Woche wartet, und da kommst du gleich drauf, nach den Rubriken wartet ein schwerer Gegner. Es ist ein sehr wichtiger Kipppunkt jetzt gewesen, ein großer Teilerfolg, aber gegen eine Mannschaft, die nicht unsere Kragenweite hat. Und wir sollten unbedingt jetzt weiter behutsam jetzt die Mannschaft weiter mit Geduld supporten, ne, und trotzdem aber jetzt auch nicht überpacen, ne, weil all die, die letzte Woche die Mannschaft schon beerdigt haben und Tietz schon beerdigt haben, die sind jetzt wieder auf den Bäumen und machen eine Party und alles ist so geil und ich liebe diese Mannschaft, ja, und dieses Hin und Her, es geht mir ein bisschen auf den Sack. Derby-Sieger, ganz klar, wichtig, aber weiterarbeiten jetzt. Das wollte ich aber nochmal so loswerden.
Ja, ich habe aber keine Sorge, weil das, was vor dem Spiel nicht passiert ist, dass das Derby überhöht wurde, wird auch nach dem Spiel nicht passieren im Verein. Das kann man dann als leidenschaftlicher Fan gut oder schlecht finden. Von der professionellen Seite aus gesehen werden sie es oder machen sie es gerade offensichtlich gut so, ne? Hätte auch anders ausfallen können, aber Derby-Sieg ist für uns Fans natürlich richtig geil und ist fürs Büro oder wo auch immer man dann am Montag ist, am Dienstag ist, am Mittwoch ist, schon eine ganz gute Sache, wenn man da so den einen oder anderen Kollegen hat, der vielleicht aus einer anderen Ecke von Deutschland kommt.
Yes, und bevor wir in die Zukunft blicken,
ein bisschen History.
Alte Liebe, History.
Ja, ihr habt vergangene Woche schon mal so ein bisschen über die Farbenlehre in Hannover gesprochen, über Trikots und rote Trikots und blaue Trikots. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mal die Farbenlehre zu 96 heute mit dir mache, Henne.
Geil.
Und die Farbenlehre ist ja bei uns ein wenig untypisch. Also wir sind schwarz-weiß-grün ein Leben lang, aber wir sind eben auch die Roten. Und ich wollte dich mal fragen, schwarz-weiß-grün, weißt du denn, woher die Farben kommen überhaupt?
Hat das einen Bezug?
Nee. Nee, das hat, ich kann mal sagen, Münster und Gladbach haben es auch.
Mhm. Hat das einen Bezug zu Preußen?
Ja, richtig.
Ah.
Genau, also.
Ich habe es mich gerade nicht getraut, das auszusprechen, aber war es ja doch richtig.
Schwarz-Weiß ist Preußen und das Grün ist der Rasen.
Ach krass.
So, deswegen sind wir schwarz-weiß-grün. Und wenn man so nachliest, ist es gar nicht so einfach rauszukriegen, wo eigentlich diese roten Trikots herkommen. Es gibt so ein paar Mythen und ich will euch einfach mal so ein bisschen was davon erzählen. Also das erste Mal haben wir wohl 1905 die roten Trikots getragen. Also schon sehr, sehr früh. Es ist wohl der Tatsache geschuldet gewesen, in Hannover gab es zu der Zeit drei größere Vereine, die auch öfter mal gegeneinander gespielt haben. Diese drei größeren Vereine waren der HSC, Arminia und eben Hannover 96 und alle waren sie schwarz-weiß-grün. Da es jetzt nicht üblich war, aus Kostengründen zu der Zeit ein Auswärtstrikot zu haben, war nun mal die Entscheidung angesagt, wer welche Farbe bekommt. Ob das nun bestimmt wurde, gelost wurde, da gehen die ganzen Berichte auseinander. Klar ist aber, am Ende hieß es, der HSC behält sein Grün, Arminia wird blau und Hannover 96 spielt in Rot. Die Roten war jetzt nicht von Anfang an dass man uns so genannt hat, also seit 1905. Interessanterweise würde man ja immer bei solchen Momenten denken, das ist überregional, dass man dann die Rot genannt wird, wie zum Beispiel Gladbach die Fohlen oder und so weiter und so fort. Nein, das ist aber klar regional zu sehen hier in Hannover, ne? Also die Roten sind wirklich hier in der Stadt die Roten, 96. Ne? Ich bin geborener Südstädter und kenne da aus meiner Kindheit auch noch viele, die zu den Blauen gegangen sind. Also es ist hier ein Ding aus der Stadt. Ja. Also es hat sich ins Überregionale quasi getragen mit den Roten. Und seit 1930 wurde dann Hannover 96 in den Zeitungen auch als die Rothemden bezeichnet. Passend zu unseren lieben Freunden aus Hamburg, den Rothosen. Also fand ich tatsächlich ganz spannend, das nochmal zu lesen. Seitdem wird 96 vermarktet unter die Roten. Also das hat sich stark durchgesetzt und es ist ganz klarer Teil unseres Vereins, unserer Identität. Ja, wie gefällt denn dir die Farbe? Ich finde es ganz interessant, dass das Stadion ja jetzt mit dem Umdesign oder dem Austausch der Plätze ganz klar Richtung Schwarz-Weiß-Grün geht. Macht dich dieses Rot eigentlich glücklich? Ist das deine Farbe?
Ich muss sagen, ich bin Fan von dem Schwarz-Weiß-Grün. Mhm. Bin immer auf der Suche nach Spuren von Schwarz-Weiß-Grün, ob das im Stadion, in unserem glorreichen Fanshop, in irgendwelchen Merch-Artikeln, in irgendwelchen anderen Dingen ist. Das Logo ist einfach Schwarz-Weiß-Grün und ich liebe unser Logo. Ich liebe auch die älteren Logos. Also wenn ich mich so durch die Logo-Historie wühle, ich finde das einfach, wir haben einfach ein schönes Logo, muss man sagen.
Da sieht man ja auch, dass das Logo erst schwarz und weiß war.
Ja,
in den großen Farben.
Ja. Und und trotzdem sind wir natürlich, das wissen ja sogar unsere Omas, ne? Die kennen ja auch die Roten, gehört es irgendwie dazu, dass wir die Roten sind. Aber trotzdem, wenn du mich fragen würdest, tendiere ich eher zu diesem Schwarz-Weiß-Grünen als zu dem Roten.
Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, dass wir diese Durchmischung haben. Weil fürs Trikot und so finde ich es irgendwie schon ganz geil, dass man sich so abhebt von ganz vielen anderen Schwarz-Weiß-Grünen, die man so kennt, oder Grünen, die man kennt. So, ne, aber für die Optik im Stadion wäre eine Farbe, eine Einigung auf eine Farbe irgendwie geiler. So, ja. Weil du das Gefühl hättest, das Stadion wäre, wie jetzt zum Beispiel in Braunschweig, ist es ein bisschen einfacher, ist das halt blau-gelb so, ne? Und bei uns ist es halt durchmischt, du hast ein rotes Trikot, der nächste hat eine schwarz-weiß-grüne Klamotte an. So, ne? Aber eine Sache kann man sagen, egal was man von Rot hält, es ist die Farbe der Sieger. Es gab Studien im Boxsport, da ist ja passenderweise oftmals bei Olympischen Spielen die rote gegen die blaue Hose am Boxen und die roten Handschuhe gegen die blauen Handschuhe. Und da gibt es einen Überhang mit Siegern in roter Hose. Und das haben dann Wissenschaftler zum Anlass genommen, auch mal eine Studie durchzuführen bei der EM 2004. Und auch da ist herausgekommen, die Roten gewinnen öfter. So, warum ist das so? Dazu gibt es bislang keine Erklärung. Also das, was man so versucht, ein bisschen voranzuschieben, ist Rot Signalfarbe, Rot ist dominant, Rot ist aggressiv, Rot ist präsent. Ja, und präsent sind die Roten nach diesem Spiel auch, würde ich jetzt sagen, wir sind am 10. Spieltag im Aufstiegskampf. Darüber wollen wir jetzt mal sprechen.
96 Grad, Hot Takes, Hot Talks.
Ja, ey, erstmal vielen Dank. Ich habe noch ein bisschen was gelernt gerade. Und du hast es schon gesagt, heute ist der 10. Spieltag zu Ende gegangen. Und der 10. Spieltag gilt ja unter Berichterstattern und Experten so als der erste Gradmesser, ne? Als dieser erste Spieltag, nachdem man dann mal einen Blick auf die Tabelle wagt und nachdem man so ein erstes Resümee ziehen kann. Kein Resümee in Richtung, wer steigt jetzt auf, wer steigt ab, sondern ein Resümee in, wie ist man in die Saison gekommen. Mhm. Ne? Also das ist nach 4 Spieltagen halt ein bisschen witzlos, da haben wir uns noch für Bayern München gehalten. Ne? Und jetzt nach dem 10. Spieltag kann man, glaube ich, relativ gut sagen, was schon gut war und was vielleicht noch ausbaufähig ist. Und das wollen wir jetzt hier mal zusammen machen. Einmal kurz einen Blick auf die Tabelle. Wir sind nach dem 10. Spieltag 4. Platz. Wir haben 6 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Wir haben ein Torverhältnis von 18-13 und wir haben 20 Punkte.
Ist schon krass. 6 Spiele gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das fühlte sich jetzt vor dem Spiel gegen Braunschweig komplett anders an.
Ja.
Ja. Für mich. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich hatte ein anderes inneres Gefühl als diese gute Statistik.
Ja. Genau, und das ist halt oft die Gefahr, ne? Wenn man dann so ein Spiel hat wie letzte Woche, auf das wir uns alle gefreut haben, und dann ist man auf einmal zu Tode betrübt und dann steigert man sich in so einen Negativstrudel rein, dass man es gar nicht mehr richtig erkennen kann, wie es eigentlich wirklich um 96 gerade steht. Und ich glaube, wir haben das in der letzten Folge ganz gut geschafft, das wieder so einzufangen.
Ne?
Ja.
Wir haben es auch in vielen Folgen vorher schon gesagt, Titz wurde verpflichtet und uns wurde angekündigt, es gibt auch mal richtig die Bude voll.
Ja.
Passiert halt. Erste 10 Spieltage.
Ich habe mal 4 positive Sachen mitgebracht und 4 ausbaufähige Sachen.
Bin ich gespannt.
Wie willst du es machen? Willst du mit ausbaufähig anfangen? Willst du es mischen? Erst das eine, dann das andere?
Ich will zuerst mit dir zusammen schwärmen darüber, was gerade gut läuft.
Okay.
Und danach überzeuge ich dich davon, dass du nicht recht hast mit dem, was gerade schlecht läuft.
Geil, das ist doch gut. Erster Punkt, wir sind auswärts ungeschlagen.
Ja, das stimmt, seit langer Zeit auch, ne?
Und das sind wir nicht gewohnt. Also unter Leitl erinnere ich mich noch an eine ganz schöne Auswärtsschwäche.
Stimmt, da waren wir eigentlich die Heimkönige. Ich glaube vor allem letzte Saison und vorletzte auch. Aber jetzt, ja, zündet auswärts auch wieder.
Ja, und also wir haben halt diese 2-3-0 Niederlagen zu Hause, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem nicht so an, dass man irgendwie eine schlechte Heimzeit gehabt hat.
Das liegt ja am besseren Fußball einfach. Ja. So, ne? Der Fußball macht uns mehr Bock, wir freuen uns mehr drauf,
genau.
Wir entschuldigen deswegen mehr, deswegen haben wir vielleicht nicht so ein schlechtes Gefühl da drin. Aber ja, geil. Also ich meine, Auswärtsspiele, das zeigt natürlich auch, dass eine Mannschaft in sich, finde ich, funktioniert, dass die nicht nur davon leben, dass ein Stadion sie nach vorne peitscht, ne? Also dass sie auch davon leben können, ist immer die bessere Variante, als wenn sie davon leben müssen.
Definitiv. Deswegen sehe ich das auch sehr positiv. Das Zweite ist, das hatte ich in der letzten Folge schon angeteasert, will es hier nochmal wiederholen. Wir haben in der drittletzten Saison 17 Punkte zu dem Zeitpunkt gehabt, in der vorletzten 18 Punkte, in der letzten 19 und jetzt haben wir uns hochgeklettert auf 20 Punkte. Wieder einer mehr.
Klingt erstmal gut. Am Ende der Saison waren wir trotzdem, glaube ich, ja auf Platz 9, 8 und so. Ne? Also muss jetzt auch was danach kommen. Ich glaube, oben haben relativ viele, sehr viele Punkte aktuell, so im Vergleich zu den anderen Saisons, zu den rückliegenden Saisons. Also ja, gut, dass es vorangeht, könnte man an der Stelle erstmal sagen. Es fühlt sich erstmal gut an. An sich hätte es mir schon gereicht, wenn der Fußball deutlich besser gewesen wäre als den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Jetzt ist er erfolgreicher und auch noch einen Tick besser.
Genau, und da möchte ich gleich mit dem dritten anschließen, weil das ganz gut zusammenfasst. Wir haben ein komplett neues Spielsystem in Hannover. Wir haben einen neuen Trainer. Wir haben eigentlich muss man sagen, fast wirklich komplett neue Mannschaft.
Außer Leopold, ja.
Ne? Und dafür ist es wirklich ein guter Saisonauftakt.
Ja, auf jeden Fall. Die Truppe ist befreit, die ist ohne Druck reingegangen. auch sicherlich vom Management und aus dem Präsidium heraus eine sehr gute Arbeit geleistet diese Saison, dass man jetzt endlich mal wirklich Ruhe hat und arbeiten lässt und reinkommen lässt. So, ne? Also man hört nicht so viel und ich glaube, das vermittelt man der Mannschaft auch, dass man ihnen vertraut, dass sie reinkommen sollen. Man hat ihnen vielleicht nicht direkt im ersten Training gesagt, dass wir jetzt sofort aufsteigen wollen. Man hat ihnen aber die Perspektive gegeben, dass dieser Verein das will. So, ne, man hat ihnen ein Stadion präsentiert mit wunderbar tollen Fans. Ne, ausverkauftes Stadion, relativ oft jetzt überraschenderweise. Passt für mich auch sehr gut.
Ja, erinnere dich mal, wir waren ja in der Vorbereitung auch beim Training und bei Cagliari und dann vor dem Kaiserslautern-Spiel. Wir haben echt gesagt, es kann in alle Richtungen gehen. Mit 17 neuen Spielern, es kann komplett in alle Richtungen gehen. Und ich will da nur mal an Kiel, auf Kiel hinweisen, auf Nürnberg hinweisen, auf Hertha hinweisen, auf Bochum hinweisen, auf Düsseldorf hinweisen.
Ja.
Die wären, glaube ich, ganz gerne in unserer Situation gerade.
Das stimmt. Man könnte sagen, vielleicht ist es auch in dieser Saison einfach so, dass der Star nicht auf dem Platz ist, sondern daneben. Der Trainer ist irgendwie der Star gerade und federt damit vielleicht auch viel ab, so auf die Mannschaft, hat viel Kredit durch seine Vergangenheit in Magdeburg. Ja, und das ist, es fügt sich ganz gut zusammen gerade jetzt so am 10. Spieltag.
Ja, und was eben dafür spricht, ist, dass man als Hannover 96, und das hattest du jetzt mal rausgesucht, in den letzten Jahren auch weiß Gott nicht so, in allen Statistiken, in allen wesentlichen Statistiken, und ich spreche von Offensive und von Defensive, sind wir über dem Ligadurchschnitt. Ja, das heißt Durchschnitt, 9. Platz, ne, das ist die Mitte der Liga, da sind wir häufiger mal drumherum eingetrudelt in den letzten Jahren. Spielzeiten. Ja, das heißt, wir sind über dem Ligadurchschnitt, sprich, wir sind von den Daten her eine Mannschaft, die oben mitspielt.
Das war in den letzten Jahren nicht so, da war es der Anspruch. Jetzt sind die Daten, laut drüber sprechen, tut ja bei 96 noch keiner.
Was ich auch richtig finde.
Ja, finde ich auch richtig. Reicht, wenn wir den Anspruch hier formulieren in solchen Podcasts.
Naja, beziehungsweise, wie ich ja gerade gesagt habe, das heißt jetzt für mich noch nicht, wir müssen aufsteigen, sondern das heißt für mich, wir sind auf einem guten Weg.
Ja, wir sind auf einem guten Weg, auf jeden Fall.
Am 10. Spieltag.
Ich finde schon, dass wenn man die Statistiken so anguckt und sieht, dass wir gerade auch im Offensivbereich eher so unter den Top 3 eher auch mal gerne auf Platz 1 stehen, würde ich mir jetzt wünschen, dass die Mannschaft sich so hält, dass man vielleicht in der Winterpause vielleicht noch einen Stürmer holt oder so, ne, dass man eine Nachbesserung vielleicht macht und dann halte ich diese Mannschaft für sehr aufstiegsreif, ne, wenn die Statistiken es jetzt auch so zeigen.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, es fühlt sich auch irgendwie ehrlich an. So, das ist jetzt für mich auch nicht irgendwie rosarote Brille und ich habe ja auch in meinem Umfeld relativ viele Menschen, die nach Hannover zugezogen sind, die also nicht 96-Fans sind. Einige von denen sind auch Fans von Clubs aus der zweiten Liga, auch von Clubs, die über uns stehen. Und die einhellige Meinung ist, dass es der beste Fußball ist, der gespielt wird bis hierhin. So, ne? Und dass eigentlich alle sagen, 96 wird wohl aufsteigen. So, ne? Und dem Gefühl schließe ich mich natürlich relativ gerne schnell an. Ich bin ja auch eher immer der optimistischere Typ, was sowas angeht. Aber gerade fühlt es sich so an, als hätten wir, wie vorhin schon besprochen, viele Fehler schon gemacht auf den ersten Metern. Und das ist erstmal gut, dass wir dann trotzdem mit mehr Punkten dastehen als die letzten Jahre.
Ich nehme noch eine 5. Sache mit rein, damit wir 5 positive Sachen haben und 4 ausbaufähige. Ist mir nämlich gerade gekommen, als du gesagt hast, der Star ist nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz, muss man noch den 12. Mann auch nochmal mit benennen, weil wir haben jetzt 4 von 5 Heimspielen ausverkauft gehabt. Auch die Auswärtsperformances haben wir eben schon angesprochen.
Ja, ist krank.
Unfassbar. Ist wirklich auch nochmal hervorzuheben, dass der Funke übergesprungen ist. Mhm. So, jetzt kommen wir zu den 4 ausbaufähigen Sachen. Von den ersten 8 Mannschaften, und wir haben ja eben gesagt, wir wollen ja oberer Durchschnitt sein, ne? Beziehungsweise über dem Durchschnitt liegen. Von den ersten 8 Mannschaften sind wir mit dem KSC gemeinsam die Mannschaft, die meisten Gegentore gefangen hat.
Ja, aber eingekauftes Problem. Also ist einfach, ne, wenn wir einmal geknackt sind von einem Gegner, dann funktioniert es auch. Ne, wenn wir es zulassen, dass der Gegner uns einmal ausgehebelt hat, dann hat es jetzt auch die Saison gezeigt, dann funktioniert es auch und dann kriegst du auch die Butze voll. Wenn der Gegner es nicht schafft, sind wir erfolgreich. So, genau. Deswegen, ne? Also das ist jetzt einfache Milchmädchenrechnung. Wir müssen es öfter schaffen.
13 Gegentore. 6 davon kannst du wegnehmen aus diesen beiden 0-3 Spielen, ne, die du jetzt gerade angesprochen hast, mit diesem, da wurden wir geknackt sozusagen. Ja. Mir ist nur wichtig, und ich glaube, das wird jetzt auch sukzessive angepasst werden, man muss es nicht übertreiben. Ne? Man muss nicht bei der gegnerischen Ecke mit 10 Leuten wirklich am Strafraum stehen und Noll ist der Einzige, der absichert. Auch das haben wir hier schon angesprochen. Das muss einfach nicht sein. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir, wenn man den Tietzschen Fußball haben möchte, dann ist das ein Stück weit mit eingepreist. Ausbaufähig sind auch die Luftzweikämpfe. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Gegentore über Ecken und über Flanken bekommen. Das heißt, im Bereich des Kopfballs, des defensiven Kopfballs und auch der Strafraumbeherrschung des Torhüters sind wir ausbaufähig.
Guter Ansatz für den Winter, ne? Also kannst du natürlich schön mal in Trainingslager viel Zeit investieren, in Fünfer ordentlich Bälle reinzuflanken die ganze Zeit, ne? Dann gehen da auch so ein paar Leute und vielleicht auch unser lieber Neu mit ein paar blauen Flecken raus, weil die müssen sich dann da mal so in ein paar Bälle reinstürzen. Ich glaube schon, dass das ein Ansatz ist, wo Titz weitermachen muss, ja.
Und ist vielleicht ja auch etwas, wo Nawrocki jetzt ein bisschen Abhilfe schaffen kann.
Ja.
Und trotzdem würde ich gerne Tietz mal fragen, was die Rolle von Noll bei Ecken ist.
Ja, sie wirkt fast undefiniert.
Genau. Okay, dritter Punkt, Taibi.
Also nur auf Taibi bezogen ist es natürlich eine traurige Entwicklung oder eine traurige noch nicht Entwicklung, so würde ich es vielleicht eher nennen. Auf die Gesamtheit der Transfers gesehen ist das was passieren kann. So, ne, dass einer von denen halt nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Jetzt ist es der teuerste, jetzt ist es der Art Königstransfer. Aber vielleicht blüht er halt auch erst, wenn die Mannschaft richtig gefestigt ist da drumherum und er nicht die tragende Säule ist oder die tragende Kraft ist oder eine von den Führungsspielern, die man sich dann da an dieser Stelle wünscht. So, ne? Vielleicht brauchen wir ihn ein bisschen freier und ja, tut mir leid für ihn. Ich glaube noch daran, dass es klappt.
Ich bin halt gespannt auf diese Rollenverteilung Aseko, Taibi im weiteren Verlauf der Saison, weil ja. Auch ein Aseko wirkt noch nicht so ganz glücklich in dem System gerade, wie es jetzt gerade ist. Ne? Hatten wir auch jetzt schon häufiger angesprochen mit diesen, ich spiele meistens nur 45, maximal 60 Minuten. Mhm. Da sitzt mir ein sehr guter Spieler im Nacken. Plus es wird sehr viel berichtet, dass da ein sehr aufstrebendes Talent von Bayern in der zweiten Liga bei 96 spielt, der jetzt ja. Auch U21 spielt. Das ist schon auch ein Rucksack, den der gerade trägt. Ne?
Klar, auf jeden Fall. Und ich finde, dafür läuft es noch ganz gut. Der wirkte jetzt im Spiel gegen Braunschweig nicht ganz frisch. Ich will nicht sagen, nicht fit, ne, sondern einfach nicht frisch, weil dieser Mann macht auch so viel, was vorher im Kopf passiert. Ich habe das ganz am Anfang des Podcasts mal irgendwann in einer Folge angesprochen, dass der sich immer schon in der Ballannahme gerne auftritt, in den Raum, in den er möchte, in den er passen möchte. Ne? Da passiert so viel vorher schon im Kopf, dass man da, glaube ich, auch wirklich eine Frische im Kopf braucht, um dieses Spiel spielen zu können, was er macht. Ne? Und wenn du ihm das irgendwie so garantieren kannst, du den da irgendwie in den Modus kriegst, aber du hast recht, da ist natürlich gerade viel los in so einem jungen Menschen.
Und das Letzte, ich habe mal geguckt, was fehlt uns eigentlich zu den beiden Top-Mannschaften, die da oben gerade sind, und da müsste man jetzt Schalke und Elversberg heranziehen. Was fehlt uns da? Was ist der Unterschied in den Daten zu diesen beiden Mannschaften? Zu Schalke ist es ganz klar der gravierende Unterschied in den Zweikampfwerten, in der Intensität gegen den Ball.
Wie sieht das aus da?
Naja, es ist eben so, dass wir, und das hat sich ja heute in dem Spiel verändert, dass wir deutlich weniger Fouls ziehen, dass wir deutlich weniger Kopfballduelle gewinnen, dass wir deutlich weniger Zweikämpfe führen und auch deutlich weniger Zweikämpfe gewinnen. Und das haben wir letzte Woche ja eindrucksvoll gesehen, den Unterschied.
Ja, was dabei rauskommt am Ende, ne?
Aber das ist etwas, wir haben es jetzt heute gesehen, was die Mannschaft ja scheinbar umstellen kann. Wir hoffen, dass sie das jetzt über das Derby hinaus auch berücksichtigt, dass es eben nicht nur reicht, spielerisch besser zu sein, sondern dass man eben auch in der Intensität ein Spiel gewinnen muss. Und das Zweite, und das fehlt uns zu Elversberg, und auch das finde ich sehr interessant, Und macht für mich jetzt im Rückblick auf diese 10 Spieltage Sinn. Wir flanken zu wenig. Also wir flanken unter dem Ligadurchschnitt, knapp unter dem Ligadurchschnitt und deutlich weniger als Elversberg.
Ja, wir fordern das ja schon länger oder auch schon länger. Ne? Auch aus dem Halbraum haben wir unsere Gegentore auch schon bekommen durch gute Flanken, die da kamen. Ne? Also es ist immer ein Mittel, vor allem dann auch den zweiten Ball nach der Flanke. Es muss ja nicht immer sein, dass man die Flanke direkt zum Tor verwandelt, aber da kann man so viel Chaos mitstiften, gerade wenn die scharf gezogen sind. Also für mich auch absolut ein Mittel, gerade auch als favorisierte Mannschaft, als bessere Mannschaft, als Mannschaft, die vielleicht taktisch ein bisschen besser eingestellt ist und taktisch besser ausgebildet. Immer ein Mittel. Passiert leider zu wenig. Jetzt gegen Braunschweig hat es gefruchtet.
Genau. Und diese beiden Sachen, und du wolltest ja positiv aus diesem Ausbaufähigen rausgehen, haben wir heute in dem Derby umgesetzt gesehen. Ja, das heißt, ich glaube, man kann auch mit Fug und Recht behaupten, dass wir heute ein angepasstes System gesehen haben. Wir haben eine Mannschaft gesehen, die an den Fehlern gearbeitet haben. Wir haben einen Tietz gesehen, der lernfähig ist, der anpassungsfähig ist. Das, was Hannes sich auch gewünscht hat in der letzten Folge. Das heißt, wir sollten nicht abheben, aber wir Hannoveraner neigen eh nicht so wirklich dazu abzuheben. Wir sollten sehr zufrieden sein mit diesem Saisonstart bei einer Mannschaft, die bis auf 17 neue Spieler bekommen hat. Und schöne Grüße an unseren ehemaligen Abwehrchef, der mittlerweile in Grasdorf spielt, der vor der Saison noch ein glorreiches Interview gegeben hat, in dem er sagte, das kann eigentlich nicht funktionieren mit so vielen neuen Spielern, da ist er skeptisch. Die Mannschaft hat jetzt erstmal was anderes bewiesen.
Das finde ich auch und sie hat innerhalb dieser 10 Spieltage schon Schritte gemacht und auch das ist ein gutes Zeichen, dass man sich da nicht erst zu dolle finden musste, sondern einfach jetzt auch schon an sich arbeiten kann und das auch schon getan hat und ich bin wirklich guter Dinge und habe auch dazu nachher noch eine Hörerfrage für euch. Aber bevor wir zur Hörerfrage kommen, kommen wir erstmal zu unserem Gegner Elversberg. Es geht ins Saarland. Was für eine lange Anreise. Ich bin gespannt, wie viele von euch Schlachtbubenland wieder dabei sein werden. Mit Elversberg kommt ein Team, wir haben die Tore gerade angesprochen, 22 Tore, mehr Tore als wir, 8 Gegentore, deutlich weniger Tore als wir. Nur Schalke und Darmstadt hat weniger Gegentore bekommen. Also es könnte einem erstmal Angst und Bange werden, wenn man sich überlegt, dass die Elversberger, die Elf mit V, wie sie sich gerne selbst nennen, da auf uns zukommt. Für Elversberg sind wir nicht der nächste Gegner, sondern Hertha im Pokal am Dienstag.
Oh ja.
Das kann uns entgegenkommen. Und was uns noch entgegenkommt, sage ich mal ganz am Ende hier von meiner Vorstellung von den Saarländern. Vincent Wagner hat am Anfang der Saison übernommen. Horst Steffen ist ja zu Werder Bremen gewechselt und war damals zu der Zeit prägende Figur. Ich glaube, in Elversberg ist man selbst überrascht, dass es so gut läuft. Bis heute ziehen sie ihren 40-Punkte-Countdown durch. Also nach jedem Spiel schauen sie noch, wie viel sind es noch bis zur 40-Punkte-Marke, bis zu der Marke, wo man vermeintlich den Abstieg safe hatten. Ich glaube, das hat auch in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt immer funktioniert mit 40 Punkten. Es ist ein wahnsinnig starker Teamgeist, der in dieser Mannschaft herrscht. Man hilft sich. Zweite Bälle erobert diese Mannschaft liebend gern. Und ganz interessant fand ich habe ein Interview von Torwart Christoph gelesen von Elversberg. Und der sagte, wir bleiben gerne in der Underdog-Rolle. Das heißt, er sagt nicht, wir sind, sondern wir bleiben. Ne? Also Elversberg kommt aus einer Viererkette raus, hat nur eine Spitze, heißt eine Überzahl im Mittelfeld, liebt es Fußball zu spielen, das muss man dazu sagen. Die haben eine relativ hohe Ballbesitzquote mit 53%, da liegen wir davor, aber das heißt, es treffen Teams aufeinander, die Ballbesitzfußball spielen wollen. Seit längerem auch mal wieder von uns ein Gegner, der das machen möchte. Und jetzt zuletzt Elversberg 0-2 in Bielefeld verloren. Das lässt einen Schluss zu für mich. Elversberg kann wenig anfangen mit gutem Gegenpressing, mit gallig sein vom Gegner. Das mögen sie nicht, weil ihre Zweikämpfe gewinnen sie mehrheitlich nicht. Also es sind nur 49% der Zweikämpfe, die sie gewinnen. Und da müssten wir drauf setzen. Das haben wir jetzt heute ganz gut geschafft, da auch wieder ganz, ganz nah an den Spielern dran zu sein. Den doch eher unbekannten und dadurch vielleicht auch unbekümmerten Spielern von Elversberg nicht so die Möglichkeit geben, in eine Euphorie zu kommen. So, ich glaube, da können wir den das relativ schnell klar machen. Das müssen wir auch tun. Es ist ein echtes 6-Punkte-Spiel. Elversberg ist nur 2 Punkte vor uns. Das heißt, wir können Platz 3 von Elversberg übernehmen nach diesem Spiel. Oder Elversberg ist eben 5 Punkte weg. Das ist dann schon auch eine Ansage. So, ne? 5 Punkte, das hat man mal nicht ebenso durch 2 gewonnene Spieltage wieder rein. So, ne? Das kann dann auch mal echt dauern, bis man da wieder vorbei ist. Genau, die Elversberger sind auf Platz 1 der Torstatistik und sind auf Platz 2 der meisten Schüsse aufs Tor pro Spiel mit 5,6. Also da kommt auch ein bisschen was auf uns zu. Und sie haben eine Passgenauigkeit von 84%. Also wenn sie den Ball dann erstmal durch ihre Reihen ziehen lassen, dann kommt da auch jeder 4. Ball von 5 an. So, das ist wirklich schon auch ganz gut für eine Truppe, die von der man dachte, sie hängt an Horst Steffen. So, ne, Vincent Wagner hat das echt gut übernommen, hat da auch gar nicht so sehr den Spirit dieses Teams verändert. Ne, die sind da sehr dabei geblieben. Einen Namen kennt ihr, wenn ihr diesen Podcast hört. Einen Namen kennt ihr, wenn ihr die zweite Liga schaut. Younes Ebnotalib, der Bruder von Younes, der liebe Elias, spielt bei 96. In der U23 und könnte tatsächlich auf der Bank sitzen, weil Tomiak ist gesperrt.
Ja, stimmt.
So, ne, das könnte also sein, dass Familie Ebnotalib sich da Also von Familie Ebnotalib kann sich dann vielleicht auf der Tribüne freuen, dass beide Jungs unten dabei sind. 9 Tore hat Younes schon geschossen. Kellmann steht jetzt bei 5. Also
6.
6. Noch ein bisschen Luft nach oben. Stimmt. Ne? Nach dem 5. haben wir ja. Interessant ist allerdings, dass der zweitbeste Torschütze Conte von Elversberg nur 2 Tore hat. Also, ne, wenn man Ebnotalib so ein bisschen in den Griff bekommt und vielleicht ein bisschen an die Zügel nimmt, dann ist da schon mal ein Faktor raus. Conte ist hingegen bester Vorlagengeber mit 3 Vorlagen. Und hat Großchancen herausgespielt, also Player to Watch, Conte für mich auf jeden Fall. Und ganz interessant ist, Maximilian Rohr spielt eine wunderbare Saison für Elversberg bislang, ist Innenverteidiger, beidfüßig. 2 von 3 langen Pässen von Maximilian Rohr sind in dieser Saison angekommen beim Mitspieler. Nur 8 Gegentore hat seine Abwehr verantworten. Und hat 758 Pässe schon gespielt diese Saison. Damit 200 Pässe mehr als der zweitbeste Elversberger. Ne, also der Spielaufbau läuft offensichtlich über diesen Mann.
Ein Mann, ein Rohr.
Ein Mann, ein Rohr, so ist es. 2,96er stehen über ihm. Wer ist das? Ich sag's dir. Tomiak und unser lieber Freund.
69 till the end.
Virgil Gita.
Ach krass, okay.
Gita hat 807 Pässe gespielt diese Saison, das ist auch schon krass. Ich komme aber zu einer guten Nachricht. Ne? Ein Mann, ein Rohr. 5. Gelbe geholt diesen Spieltag. Das
fehlt.
Heißt, er fehlt. Und das wird der Punkt sein, der Elversberg massiv wehtut.
Geil.
Also das, da habe ich Hoffnung, weil dieser Mann hat 93% Passquote von seinen 758 Pässen. Das ist schon krass dafür ein Innenverteidiger. Macht das richtig gut diese Saison, aber fehlt gegen uns. So, das heißt, diese Lücke sollten wir auf jeden Fall massiv anspielen. Und ich glaube, wenn wir da mit Druck auf die Abwehr kommen und Kellmann aber seine Schultern mal noch einen Ticken breiter macht, als sie eh schon sind, dann haben wir ganz gute Chancen, vielleicht auch mit dem 2:0 unserer Bielefelder Freunde gegen Elversberg da auf eine Mannschaft zu treffen, die vielleicht jetzt gerade selbst ein bisschen am Struggeln sein könnte, ein bisschen Kipppunkt hat, so ein bisschen Nervosität auch dann in der Startelf drin hat, dadurch, dass Rohr fehlt. Und ja.
Geil, also vorab, um nochmal was Positives über Elversberg zu sagen, ich finde es schon wahnsinnig beeindruckend. Ne? Also das, was der Nils Ole Borg, ich glaube, das ist der Star des Vereins, ja, der ja auch von Gladbach fast geholt wurde. Ich habe ein Interview mit dem gehört, wahnsinnig intelligenter, bodenständiger Typ, der ein wirklich geiles Konzept hat, nach Spielern zu suchen. Also auch Ebnotalib, wirklich eine geile Entdeckung, ist echt ein Trüffelschwein. nicht nur Horst Steffen ist gegangen, Aslanin, Damar und noch andere, also ich glaube beide Innenverteidiger, die da in der letzten Saison so stark gespielt haben, wurden da weggeholt. Also echt krass. Aber ich sehe es auch mal positiv, ne? Also, dass die Dienstag gegen Hertha ein schweres Pokalspiel haben, hatte ich jetzt nicht mehr auf der Pfanne, weil ich den DFB-Pokal ab der zweiten Runde nicht mehr verfolge seit Jahren.
Warum nicht?
Weiß ich auch nicht. Mag ich einfach nicht so, diesen Wettbewerb. Und jetzt das mit Rohr, was du gesagt hast, das hatte ich auch nicht auf dem Zettel, sehr geil. Und ja, man muss einfach gucken, dass man Ibn Talib, dass man die Flanken da verhindert oder halt dann das gute Timing im Kopfballspiel hat. Aber da wäre ja vielleicht Nawrocki wieder der richtige Mann. Gehst du mit derselben Elf wie aus dem Derby denn in das Spiel gegen Elversberg?
Nein.
Nein? Oh, nein. Oh, jetzt bin ich gespannt. Krass.
Also ich gehe mit Noll im Tor. Ich gehe allein schon nicht mit derselben Elf, weil Turm ja gesperrt ist.
Ah ja.
Ne? Moin.
Moin. Moin. Also Gita, Nawrocki würde ich in die Mitte packen und ich weiß nicht ganz genau, was mit Okon ist, aber das wird wahrscheinlich noch bis nach der Länderspielpause dauern. Blank also dann mit in der Startelf drin. Wie gesagt, Elias Ibn Talib somit vielleicht auf der Bank als Innenverteidiger. Matsuda auf den Außen mit Neubauer auf der anderen Seite. Leopold in der Mitte und jetzt kommt mein erster Wechsel. Ich würde vielleicht mal Jokota ins zentraloffensive Mittelfeld stellen wollen. Anstatt Aseko, anstatt Taibi. Also einfach mal probieren, ziemlich spielstark der Mann und versucht es auch immer wieder so sehr aus der zweiten Reihe. Hat dafür meines Erachtens jetzt gegen Braunschweig nicht ganz so die Position gehabt. Aber wenn er dann vielleicht mal zentral in der zweiten Reihe kommt, ich habe es vor ein paar Folgen mal gefordert, mehr Schüsse aus der zweiten Reihe. Leopold hat heute einen guten gezeigt. Die anderen haben gezeigt, dass er vielleicht nicht der Mann dafür ist, der da ständig für angespielt werden sollte. Deswegen ist es vielleicht für mich Jokota und deswegen würde ich den gern sehen. Shakurun ist nicht mehr wegzudenken, da auf der Außen, wenn er fit ist und Bock hat, dann soll er spielen, bin ich der Meinung. Und Bundu auf der anderen Seite und Schellmann natürlich in der Spitze. Gehst du mit oder?
Nee, ist mir zu wild.
Ist dir viel zu wild?
Ja, ist mir zu wild. Also, Tomiak.
Was heißt denn zu wild? Ich habe doch jetzt nur Jokota eingewechselt.
Ja, aber Aseko und Taibi müssen beide spielen. Die brauchen beide Spielpraxis.
Ich wechsle Jokota ein, es geht gar nicht, ne?
Jetzt teilen sie sich einen Platz. Deswegen wird Aseko wieder von Anfang an spielen. Never change a winning team. Tomiak hat sich jetzt selber rausgekegelt mit der fünften gelben Karte. Nawrocki im Zentrum finde ich gut. Auch gegen Ibn Talib kann ich mir das gut vorstellen. Ich hoffe, der hat dann die Minuten im Tank. Wenn nicht, können die vielleicht von Okon dann schon aufgefangen werden, wenn das dann wieder die 60. Minute wird.
Ja.
Und Blank ist auf jeden Fall so gut und so verlässlich, dass ich den da guten Gewissens auf links auch wieder aufstelle. Er muss bei Shakurun bleiben, das ist ganz klar. Und ich aus meiner Sicht muss er auch bei Bundu bleiben. Der braucht auch die Spielpraxis. Von daher bleibt für mich alles so, außer Blank kommt wieder rein für Tomiak.
Okay, wir sind gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Spiel. Es gibt noch andere Spiele an dem Spieltag. Henne, willst du mal kurz drüber schauen?
Ja, nur ganz kurz. Also der 11. Spieltag ist echt auch wieder interessant. Ich möchte auch nochmal sagen, das hast du eben auch schon gesagt, 3. gegen 4. mit Elversberg 96 direkt zur Eröffnung am Freitag. Was auch interessant ist, ist das Spiel am Samstag KSC gegen S04, 7. gegen 1. Auch super interessant am Sonntag das Duell 17. gegen 18. Bochum gegen Magdeburg.
Krass, ja.
Auch sehr intensiv.
Trotz Siegs Bochum immer noch da.
Und es gibt ja keine Folge ohne unseren Stefan Leitl. Hertha gegen Dynamo, das Ostduell.
Stark.
Da ist natürlich auch immer.
Ist ja nicht ganz das Ostduell, ne?
Ja, aber ist trotzdem Feuer drin.
Ne? Gut, Feuer.
Oder ist, nicht?
Doch,
ja.
Feuer wird drin sein. In Berlin?
Ja.
Och, da haben doch die Dresdner was zu reisen.
Da haben die was zu reisen. Die werden da versuchen, das halbe Stadion zu entern.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Dann ist es auch mal voll da, im Olympiastadion.
Genau. Viel Spaß da.
Auch immer Stimmung drin.
Ja, und ansonsten Darmstadt, Bielefeld ist auch noch ganz interessant. 6. gegen 9. Aber wir schauen auf das Top-Duell am Freitag.
Ach, die Bielefelder, ne? Sie machen mich ein bisschen glücklich. Ich hatte gar nicht erwartet, dass die das schaffen, diese Saison da irgendwie so mitzuspielen, ne?
Ja, das liegt halt in erster Linie an Momolu, ne?
Nicht an Wöll?
Nee.
Ich dachte, der ist der Königstransfer. Nein, insgesamt. Macht mir Bock, die Truppe. Ich freue mich. Ich fahre auf die Alm dieses Jahr. Jo, dann kommen wir mal zur Hörerfrage.
Ja, ich hatte ja in der letzten Woche nicht die Hörerfrage, sondern Hannes. Aber Hannes ist jetzt nicht da, deswegen übernehme ich das jetzt für ihn. Und ganz kurz und knapp, Hannes hatte ja gefragt, welchen Spieler wünscht ihr euch fürs Derby? Sucht mal einen Joker aus der Vereinshistorie, den ihr bringen würdet. Mhm. Und ich habe mir ja so einen gewünscht, der da vorne drin ist und das Ding mal reinköpft mit Niklas Füllkrug. Ne? Den haben wir heute gar nicht gebraucht, weil Chalmann einfach auch ein Vollstrecker ist. Ja. Tatsächlich haben sich viele aus unserer Community Sergio Pinto gewünscht.
Ja.
Ne, also haben am meisten Bedarf da so auf der 6 gesehen.
Ist interessant, weil mein Gedanke war gerade Hanno Balic und das war ja, glaube ich, Diskussion damals in der Aufstellung, unserer Traumaufstellung, ob Balic oder Pinto. Ich habe mich damals schon für Balic entschieden. Aber ja.
Also viele haben sich von selber zu Pinto positioniert. Ich habe dann in der Umfrage Füllkrug, Stindl, Pinto und Pogatetz genommen. Vier Führungsspieler aus meiner Sicht.
Pogatetz, ne?
Auf jeder Position auch geguckt. Aber tatsächlich haben die aus der Community wirklich da am meisten Bedarf auf der 6 gesehen. Mhm. Umso froher bin ich, dass wir auch Pinto heute nicht gebraucht haben, weil Leopold das super gemacht hat.
Auf jeden Fall.
Was hast du denn mitgebracht heute für die kommende Woche?
Ja, ich wollte euch fragen, 10. Spieltag ist durch. Ihr habt gehört, ich bin schon ein bisschen euphorisiert. Schaffen wir es aufzusteigen, ja oder nein? Und eigentlich will ich euch gar nicht fragen, schaffen wir es, sondern ich will wissen, wollen wir es eigentlich? Haben wir Bock aufzusteigen? Weil das Stadion ist voll, die Stimmung ist gut, die Mannschaft spielt geil. Man hat so samstags, sonntags, ab nachmittags schon leicht ein Sitzen und keine Termine. Eigentlich gefällt uns das doch ganz gut in der zweiten Liga. Deswegen, ich will einfach mal von euch wissen, habt ihr Sehnsucht nach der ersten Liga?
Geil.
Oder nicht?
Okay, das machen wir wieder zweigeteilt. Das machen wir einmal so auf Bock. Ne?
Genau.
Bock spielt ja bei uns auch immer eine große Frage, ob Bock da ist oder nicht.
Ja, ne? Die meisten haben Bock.
Ja, ob man Bock hat, wieder hoch
zu
gehen und natürlich dann auch sehr, sehr, sehr viele schwere Spiele zu haben.
Du hast nur schwere Spiele. Eigentlich.
Ja, das ist in der ersten Liga so, ne? Da wird einfach der beste Fußball in Deutschland gespielt. Da
hat man nur schwere Spiele.
Deutschland war der beste Fußball. Mann, ja, ist doch klar, Mensch. Hat man Bock? Und sieht man auch, dass das was wird?
Ja.
Ne? So also, machen wir das.
Finde ich ganz gut.
Interessant.
Ja, halten wir mal so.
Du bringst ja schon wieder den Aufstieg mit ins Spiel. Krass.
Ja, ich habe drüber nachgedacht, ob ich Bock habe oder nicht.
So. Okay, und hast du denn Bock?
Nö.
Ehrlicherweise einfach wirklich
bitte?
Nicht.
Ja, jetzt überleg mal, Duisburg könnte auch wieder aufsteigen. So, oh, ist irgendwie auch schon schön. Ist schön, ich habe mich dran gewöhnt. Ich bin eh so ein Gewohnheitsmensch. So, deswegen, ich muss gar nicht. So,
weißt okay. du?
Ich habe mich auch so schön abgewöhnt, diese ganzen Teams in der ersten Liga gucken zu müssen. Da sind ja auch ein paar dabei, die muss man dann gucken. Und die haben wir gerade nicht so am Start. Und deswegen irgendwie, ja.
Keine Plastikos, ne, in unserer Liga.
Keine Plastikos. Und dann hast du so einen Elversberg, 13.000 Menschen wohnen da in dem Ort. Und die sind einfach durch gute Arbeit und durch guten Fußball und durch eine Idee von Fußball kommen die dahin. Sind jetzt da über uns. Letzte Saison auch schon. So, das macht mir einfach Bock. Das ist einfach schöner.
Aha. Gut. Bock haben wir aber, euch nächste Woche wieder bedienen zu können mit einer Folge, mit hoffentlich einem Halloween-Auswärtssieg im Gepäck. Und wir brauchen weiterhin euren Support. Wir merken, dass ihr uns fleißig hört, das ist mega geil. Empfehlt uns trotzdem weiter, dass wir weiterhin langsam und sicher wachsen. Lasst uns auch mal 5 Sterne da, sodass da nicht mehr 95 5 Sterne stehen, sondern vielleicht dann auch schon 96 oder mehr.
Wir hatten schon Angst, dass ein schlechtes Omen ist jetzt vor dem Spiel gegen Braunschweig. Nur 95 Bewertungen bei Spotify. Leute.
Mann, und das an diesem Tag. Ja, also wir freuen uns, dass es nächste Woche dann wieder heißt 96. Minute. Bis dahin, feiert euch, ihr Derby-Sieger.
Haut rein.